Sano Animal. Wissen rund um dein Pferd.
Hallo und willkommen bei Sano Animal. Wissen rund um dein Pferd. Mein Name ist Svenja und ich freue mich, dich jetzt zum zweiten Teil begrüßen zu dürfen. Wir haben Naturfilmer und Wildpferdeexperte Marc Lubetzky bei uns und hatten schon einen überragenden ersten Teil. Und jetzt kommt die Fortsetzung, also bleib gerne dran, wenn du Näheres wissen möchtest, im Vergleich von den Wildpferden auf unsere Hauspferde und was man davon gerne mitnehmen darf. Ja, lieber Marc, vielen Dank, dass du nochmal bei uns bist und herzlich willkommen.
Und ja, ich freue mich sehr, dass ich nochmal dabei sein darf. Ja.
Sehr schön. Wir haben wieder weitere Themen heute mit dabei. Für alle, die den ersten Teil nicht gesehen haben, magst du noch mal kurz anreißen, wie du dazu gekommen bist, Teile des Jahres tatsächlich mitten in einer Pferdeherde zu verbringen?
Ja, gerne. Machen wir es in Kurzform. Ich wollte eigentlich nur einen Film über Wildpferde machen, über ihr Verhalten, weil ich dachte so, ja, irgendwie so, nachdem ich so viele Jahre mit Pferden, mit Hauspferden gearbeitet habe beruflich, wäre doch mal interessant zu gucken, wie ist das ursprünglich, und war dann davon so gefesselt und fasziniert, dass ich gesagt habe, nee, da bleibe ich, da mache ich weiter. Und so sind aus den ursprünglich gedachten 1 oder 3 Jahren jetzt schon 13 Jahre geworden, die ich draußen bei Wildpferden verbringe.
Und du bist tatsächlich auch in der ganzen Welt unterwegs, ne? Es gibt verschiedene Pferdeherden, die du schon begleitet hast, aber es ist nicht nur in Europa, du bist tatsächlich wirklich international unterwegs, richtig?
Ich bin ja schon überall unterwegs. Anfangs noch mehr, war ich noch mehr am Reisen, mittlerweile etwas weniger, weil ich dann doch gerne immer wieder zu den Stellen fahre, also immer zu den gleichen Herden oder in die gleichen Gebiete. Klar, einmal kennst du dich besser aus. Und dann ist es natürlich auch so dieser Langzeiteffekt, der dann sehr interessant ist, wie sich das über die Jahre entwickelt. Sodass ich immer noch viel unterwegs bin, aber jetzt nicht so, dass ich eine Woche, weiß ich nicht, eine Woche USA, eine Woche Australien, eine Woche Asien oder so, das nicht, sondern ich versuche auch möglichst lange vor Ort zu bleiben. Ist manchmal begrenzt durch das, was, wie soll ich sagen, gesetzlich erlaubt ist. Aber so 2 Monate versuche ich schon dann auch mal vor Ort zu bleiben. Da ist dann ja manchmal die Beschränkung, dass es halt schwierig wird, wenn du länger als 3 Monate bleiben willst. Aber sagen wir so 6 bis 8 Wochen vor Ort zu bleiben, ist schon eine schöne Sache. Und dann hast du ja gar nicht mehr so, leider, das sind so viele, die du übers Jahr verteilen kannst, denn rennt die Zeit ja auch, ne? Sodass es schon auch, wie soll ich sagen, am Anfang, als ich angefangen habe, etwas unbedarfter war. Oh, jetzt habe ich da mal Lust und da mal Lust hin. Und jetzt ist es schon etwas überlegter. Letztendlich vielleicht auch, weil ich denke, ich habe schon nicht alles gesehen, aber ziemlich viel schon erlebt und gesehen, sodass ich jetzt gezielter gehen kann, sagen, okay, das ist jetzt so das Thema für die nächsten 2, 3 Jahre. So, und da könnte ich jetzt das gucken, da könnte ich das gucken, da könnte ich das mit dem vergleichen, sodass das jetzt, ich sag mal, für mich leider etwas strukturierter ist das Reisen, aber für alle die was daraus lernen wollen, will ich natürlich ja auch selber, ist das natürlich schon auch sinnvoll, dass man da nicht willenlos irgendwo hinfährt und sagt, oh, hier ist es aber toll oder hier ist das Wetter schön, jetzt fahre ich dahin, sondern wenn man halt auch guckt, okay, wie ist es im Winter da, wie ist es im Winter da oder wie ist es bei Hitze da oder da, dass man da dann eben auch Vergleiche hat.
Mhm. Und apropos Vergleiche, wenn du auch so mitten in der Herde bist, du bekommst es ja wirklich in der Realität mit, wie sich so ein Wildpferd dann auch ernährt. Was kannst du da so beobachten, gerade im Verhältnis zu unseren Hauspferden? Ne? Wir gehen ja oft davon aus, unsere Pferde sind Grasfresser und in der Zeit, wo es eben kein Gras gibt, dann haben wir ja Heu zur Verfügung und so. Wie ist das denn bei den Wildpferden? Wie ist das da von der Ernährung? Die sind ja tatsächlich nicht nur auf Gras angewiesen, sondern die werden ja sicherlich auch irgendwie noch anderes Futter finden und zu sich nehmen, oder?
Ja. Also ich hoffe, ich werde nie irgendwie gesagt haben, Pferde sind Grasfresser, weil für mich sind Pferde Pflanzenfresser. So, aber das ist ja so das Typische, ne? So, dass wir dieses Pferdes Grasfresser oder Steppentier auch So, da sage ich ja auch immer, so, wenn ich das Pferd in irgendeine Kategorie reinbringen sollte, dann würde ich sagen, es ist ein Herdentier. So, aber ja, Pferde, es gibt Pferde, die leben in Steppen oder Graslandschaften, könnten wir das auch übersetzen. Wenn wir uns aber schon allein diese Graslandschaften angucken, sehen die ganz anders aus wie so eine Koppel bei uns hinterm Haus oder hinterm Pferdestall. Aber für mich ist es eher, dass ich sage, okay, Pferde sind Pflanzenfresser, leben in der gemäßigten Zone. Und da habe ich eben nicht nur also die Krautschicht, wo Gräser und Kräuter wachsen. Und wenn du jetzt, ich war jetzt gerade auf einer Hochebene, ich habe gedacht, ich bin da rüber gelaufen und habe gedacht, im ersten Moment so im Frühjahr, was riecht das denn hier so komisch? Bis ich dann gemerkt habe, ja, das riecht genauso wie bei uns zu Hause im Kräutergarten. Weil das im Prinzip kilometerweit waren eigentlich nur Kräuter. Also hast du kaum, also hast schon auch Gräser dazwischen, aber ich sag mal so, der überwiegende Teil, 70, 80% waren Kräuter und das roch wirklich wie ein Kräutergarten und die Pferde sind darüber gelaufen und haben sich da eben ernährt. So, das heißt also erstmal diese Grasschicht oder Krautschicht, Gräser und Kräuter. Schon, es darf schon auch ein großer Anteil an Gräsern sein, aber dann bitte auch die Gräser, wie soll ich sagen, die passen. Das sind die Zuhörer, brauche ich auch, denke ich, an der richtigen Stelle. Den Gräsern. Dann sehen wir aber vor allem diese halboffenen Landschaften, wo wir viele Sträucher haben. Also im Prinzip diese Übergangszone vom Wald oder vom Laubwald zur Graslandschaft hin. Das ist ein Landschaftsbild, was bei uns komplett fehlt, bis auf wenige Ausnahmen. Wenn wir gucken, haben wir irgendwo einen Forst, dann ist der Forst zu Ende, kommt vielleicht noch ein Feldweg und dann fängt eine Wiese an. So hast du das in der Natur nicht. Wenn du die Natur lässt und wenn du das auch lassen würdest, dann würdest du bemerken, dass vielleicht nach einem oder zwei oder drei Jahren, wenn irgendwo eine Eiche wächst, vorgelagert vorm Wald, so, dass dann irgendwelche Büsche wachsen. Vielleicht ein, naja gut, das ist jetzt so, meistens sind irgendwelche Dornigen, ein Weißdorn oder ein Schwarzdorn, so dass sich der Wald so langsam ausschleicht. Und dieser Bereich, das ist eigentlich der wichtigste, nicht nur für Pferde, sondern für ganz viele Tiere. So, und da müssen wir uns mal wirklich fragen, so, wie kann das sein? Na, wie kann das sein? Können wir uns schon erklären, dass der komplett fehlt, weil wir einfach so in Wirtschaftsteilen denken. Wir haben den Forst, wo wir die Bäume ernten. Wir haben die Wiese, wo, na, ich sag mal, früher die Rinder drauf gestanden haben. Heute wird nur noch das Gras geerntet oder in den Stall gefahren. Also ist ja schon nochmal wieder eine Stufe weiter so. Und früher hattest du eben die großen Pflanzenfresser, die im Prinzip in diesen Bereichen gelebt haben. Also sowohl im Wald als auch auf den Grasflächen und in diesem Zwischenbereich. So, und ich sag mal, diesen Lebensraum, wenn wir den schaffen für unsere Pferde zu Hause wieder, und das ist gar nicht so schwer, das zu machen, dann haben wir das einmal für unsere Pferde viel besser, weil das wäre ihr natürlicher Lebensraum vom Nahrungsangebot. Wir haben aber auch insgesamt ein viel besseres Ökosystem geschaffen, was auch für andere Tiere auch ein Zuhause ist. Egal, ob jetzt der Igel da unten drin rumlaufen kann oder der Neuntöter auf dem Busch sitzt oder die Kreuzkröte da irgendwo rumkrabbeln kann oder sowas. Und wir haben aber auch gleichzeitig eine Bodenverbesserung. Das heißt, wenn wir nur so eine platte Koppel haben, wo wir das Gras haben, was dann vielleicht auch noch, weiß ich nicht, geschleppt, gewalzt und sonst irgendwas verdichtet wird oder sowas, dann gehen die Wurzeln auch nicht tief rein. So, wenn ich jetzt aber Kräuter habe, die schon mal ein bisschen tiefer gehen, oder auch andere Gräser auch schon, die auch tiefer wurzeln, aber auch Sträucher habe, die den Boden weiter durchdringen, dann ist es auch nicht mehr so ein Drama, was heißt Drama, dass ich unterschiedliche Böden ja auch habe, auch in dem Bereich jetzt, wenn wir jetzt mal von Deutschland, Österreich, Schweiz oder so, wo wahrscheinlich die meisten Zuhörer herkommen, sind, ob ich jetzt einen Sandboden oder einen Lehmboden habe. So, habe ich einen Sandboden, wo das Wasser durchläuft und ich vielleicht im Sommer Probleme mit Trockenheit habe, hält sich mehr Feuchtigkeit im Boden. Habe ich aber einen verdichteten Lehmboden, wo das Wasser drauf steht und die Pferde, ich sag mal, im Matsch stehen, habe ich genauso, wenn die Wurzeln tiefer gehen, einen besseren Boden, so dass das Wasser dann auch besser wegsickern kann. Also es ist so ein, sind so ganz viele Vorteile, die ineinander greifen, wo ich sage: So, Mensch, wenn ich hier durch Deutschland fahre mit dem Auto oder so, wo ich denke, so, Mann, Leute, jetzt habt ihr da irgendwie so ein paar Koppeln, habt sowieso schon so wenig Platz, geht doch ein bisschen in die Höhe, dann habe ich ja sowieso schon mal mehr Nahrungsangebot, als wenn ich nur unten auf dem Boden bleibe und dann habe ich ein bisschen mehr Vielfalt für die Pferde und gleichzeitig auch noch verschiedene Aufenthaltsbereiche für die Pferde, je nach Wetter. Mögen die ja lieber geschützter oder freier stehen oder das hat so viele Vorteile, dass es einfach für mich total unverständlich ist, warum das nicht alle so machen. Oder ein bisschen, zumindest im Ansatz, ein klein wenig, mal einen Straub und einen Baum pflanzen.
Ja, ist doch eine tolle Idee.
Entschuldigung, aber da kommen bei mir die Emotionen durch, wenn ich denke, so, da sind die Möglichkeiten, weißt du, wir haben so viele Pferdehaltung und die Leute, das ist ja nicht so, dass das keiner schön haben möchte für die Pferde. Also die geben sich ja unheimlich viel Mühe. Aber ich sage so, boah, wenn wir da so kleine Ökosysteme schaffen und wenn du denn mal zusammenrechnest, wie viele Pferdehaltungen das gibt. Und wenn ich sage so, da habe ich überall richtig tolle kleine, ich sag mal, Mini-Naturschutzgebiete oder Nationalparks oder so. Wie toll wäre das auch nicht nur für unsere Pferde, sondern für alle anderen Tiere, für uns selber ja auch letztendlich. Also da ist viel Potenzial, wo wir was verbessern können.
Absolut. Auch wenn du dir vorstellst, wenn so ein Pferd Schutz sucht unter einem Baum oder einer Baumgruppe, ist es ja nochmal was anderes, als wenn du das unter einen Unterstand stellst, der vielleicht auch noch in eine falsche Richtung ausgerichtet ist, ne? Oder dem Pferd, worum auch immer, nicht gefällt. Bei so einem Baum kann es sich selber entscheiden, in welcher Richtung stelle ich mich hin? Passt der mir? Suche ich mir einen anderen aus? Das sind ja auch so Faktoren, ne?
Ja, du sagst ja genau das Richtige. Ich habe auch, wie wir hier vor 25 oder 30 Jahren hergezogen sind auf den Hof, habe gedacht, oh, da kannst du einen tollen Unterstand für die Pferde bauen. Da hast du halt das eine Stallgebäude, das ist da am Rand, dann kannst du das da weiterziehen und dann nur so eine Seitenwand und dann ist einfach zu bauen, ist schön, ist trockener Boden. Da hat bis heute nicht ein Pferd runtergestanden, ne? Weil die einfach sagen, auf der Ecke wollen wir gar nicht stehen. So, ich sag mal, wenn du die Möglichkeit hast und hast ein großes Grundstück, keine Ahnung, hast vielleicht 10 Hektar oder was, dann einmal einen Zaun außen drum und dann die Pferde drauf lassen und dann kannst du mal gucken, wo schlafen die denn wann, bei welchem Wetter oder sowas. Und was könnte ich, wenn ich es überhaupt muss, was muss ich da dann vielleicht noch verbessern oder nicht? So, und das ist schon so, glaube ich, wenn wir unsere Pferde zwingen, sich an für die falschen oder nicht so geeigneten Orten aufzuhalten, fühlen die sich, glaube ich, ja auch unwohl. Und das wirkt sich dann langfristig natürlich auch aus auf die Gesundheit, ne? Das hast du in der Natur auch, dass es Bereiche gibt, da halten die sich nicht gerne auf. Und wenn sie da irgendwie hin müssen oder durch müssen, dann sammeln die sich zusammen, warten und dann hast du das wirklich mal, dass sie durchgaloppieren und sagen so, nee, hier wollen wir schnell wieder weg sein, hier mögen wir nicht sein. Und wenn das natürlich denn so das ewige Zuhause ist, wo die sich immer aufhalten müssen, boah, blöd, ganz blöd, ne?
Auf jeden Fall, ne? Ich meine, das merken wir auch selber. Es gibt ja Orte, an denen man sich nicht so wohl fühlt und wenn man da dann bleiben muss, steht die Krankheit ja oft auch schon im Haus. Und Stichwort Krankheit, wenn du da draußen in der Natur unterwegs bist, ich sag mal, bei unseren Hauspferden ist es ja leider Gottes so, dass du sehr, sehr viele Pferde siehst, die, wenn du sie wirklich mal betrachtest, schon immer mal wieder Anzeichen für die ein oder andere Stoffwechselerkrankung zeigen. Und da ist es natürlich dann auch interessant, wie ist das denn draußen in der Natur? Also wenn du wirklich die Pferde da in einem Gebiet hast, das ursprünglich ist, also nicht renaturiert oder so, hast du da so typische Stoffwechselerkrankungen auch schon gesehen? Sowas wie Sommerekzem oder Hufrehe oder eine Kolik oder sowas?
Nee, noch. Also was du hast, ist bei den Jährlingen im ersten Winter, die sehen mal echt schlecht im Fell aus, weil die einfach, das ist für die irgendwie, glaube ich, hart, diese Umstellung. Erstmal so diese langsame Entwöhnung von der Muttermilch, dann immer mehr feste Nahrung, dann der erste Winter kann, wenn das feucht kalt ist, so, ne? Ist das hart für die? Da siehst du die schon auch, dass die sich dann absondern immer mal von der Gruppe, um irgendwie andere Sachen zu suchen, zu fressen. Mehr säuerliche Pflanzen auch, auch mehr Rinden knabbern, auch gerade im Frühjahr. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, so das erste Jahr von den Jährlingen ist schon, würde ich so einschätzen, eine harte Nummer für die. Im zweiten Jahr dann nicht mehr. Und ansonsten, also In richtigen Wildnisgebieten sowieso nicht. Also da hast du mehr denn auch diese Gewichtsschwankung, dass die im Winter wirklich auch dünner werden, dass du die Rippen auch teilweise sehen kannst. Kommt aber ein bisschen auf den Winter dann drauf an. Es ist dann schon auch hart. Es ist auch die Zeit zum Ende des Winters, Anfang des Frühjahrs, wo die meisten Pferde dann auch sterben. Das ist natürlich auch irgendwo so ein natürlicher Prozess. Sicherlich auch ein schwieriges Thema, würde ich jetzt für meine Pferde auch nicht so wollen. Die halten wir dann natürlich länger am Leben. Ich sag mal, die ich jetzt hier habe, wären in der Natur auch schon lange im Pferdehimmel. Aber da können wir natürlich schon sagen, dadurch, dass wir denen was zugeben und das optimieren, können wir denen noch irgendwie eine schöne Zeit oder sogar ein paar Jahre noch mehr schenken und ermöglichen, als es in der Natur ist. Dafür ist es in der Natur denn schneller, dieser Prozess, wenn die irgendwann nicht mehr so fressen können. Meistens hat es irgendwas mit Zähnen zu tun, dass sie dann sehr schnell abbauen und dann das aber trotzdem, wenn das auf diesem natürlichen Weg passiert, ein sanfterer Übergang ist, finde ich, als bei unseren Pferden zu Hause, wo wir das dann ja irgendwann entscheiden müssen in aller Regel. Aber Rehe, vielleicht mal eine Geburtsrehe, eine Vergiftungsrehe, also das könnte, also ich habe zweimal eine Stute, die nach der Geburt gestorben ist, gesehen. Einmal fuhr irgendwo dran, das denn lag, weiß man nicht, aber es könnte natürlich schon sein, wenn du dann auch siehst, okay, die versuchen irgendwie ihre Beine zu kühlen irgendwo in so einem Tümpel oder Teich oder sowas. Okay, aber ansonsten so diese typischen Sachen, die wir von unseren Hauspferden kennen, alles nicht. Du hast das, was du sehen kannst, wenn du in feuchteren Gebieten bist, dass die Hufe schon länger werden. So, da würde vielleicht der eine oder andere sagen, oh, guck mal, der hat so lange Hufe. Aber das ist dann einfach, weil die werden dann länger und brechen dann irgendwann ab. So, wenn du dann ein paar Wochen später guckst, dann siehst du, ah, da ist was abgebrochen, da ist was abgebrochen. Während wenn du in Gebieten bist, die steiniger sind, da sehen die Hufe dann wirklich aus, als ob der Hufschmied gerade da war oder Hufpfleger gerade da war. Also wirklich sagst du, Mann, das ist jetzt ein Pferd, das muss mindestens mal schon so 15 bis 20 Jahre alt sein. Und das hat noch nie ein Menschen gesehen oder wurde noch nie irgendwie behandelt oder gepflegt. Und die sehen aus wie geleckte Hufe, ne? Aber da hast du eben auch, dass sich das ja auch anpasst, je nachdem, in welchem Gebiet du bist, dass du kleinere Hufe hast, breitere Hufe hast, so, und dass sie dann schon unterschiedlich aussehen. Aber ich würde sagen, alles, also bin nun kein Tierarzt und auch kein Hufexperte, aber für mich alles im grünen Bereich. Und es ist ja auch so, nicht in allen Gebieten, aber in vielen Gebieten, sagtest du ja auch so, renaturierte Gebiete bin ich ja auch unterwegs, selbst da nicht. Und also selbst da, wenn ich irgendwie sowas sehen würde, würde ich ja auch irgendwo beim Ranger, bei einer Station, bei der Nationalparkverwaltung oder so Bescheid sagen und sagen, da ist ein Pferd irgendwie. Natürlich, ich als Pferdemensch würde erstmal sagen, kann man dem helfen? Oder die würden dann sagen, okay, bis jetzt gerade passiert ist, ja, dann schießen wir es ab. So, also deshalb musst du dafür da auch ein bisschen vorsichtig sein, sowas zu melden. Da sage ich immer so, dann lass es lieber, auch wenn es hart ist, Natur, Natur sein. Also ich versuche zu überlegen, wenn ich Pferd wäre, wo würde ich gerne leben? Ja, ich würde in so einem totalen Wildnisgebiet am liebsten leben, wo nicht mal so ein blöder Tierfilmer hinkommt, sondern wo man wirklich keine Menschen sieht. Und auch sogar, wo es Raubtiere gibt, auch. Aber wo wir wirklich so leben können, wie es, keine Ahnung, du hast das Gefühl, das entspricht denen irgendwie am meisten und wo sie wirklich in Ruhe gelassen werden. Und wenn es dann halt doof ist, dann ist es halt doof. Aber ich sag mal, zu 99% ist es eben schön. Und sehr gesund, aber eben mit den Schwankungen durch die Jahreszeiten und auch mit den Schwankungen mit dem Lebensalter. Aber das ist, wie gesagt, einmal am Anfang und am Ende so ein bisschen tricky, aber dazwischen die Zeit, sagen wir von 2 Jahre bis 20, so sind die super gesund. So, jetzt Verletzungen mal ausgenommen, ne, wenn die sich irgendwo verletzen.
Ja. Heißt also auch, so ein Wildpferd kann durchaus auch bis zu 20 Jahre alt werden. Oder ist so zumindest die Schätzung, ne, wenn du die Pferde so lange auch begleitest schon.
Ja gut, sogar ganz so lange bin ich ja noch nicht draußen, aber dann weiß ich halt eben, sind ja auch hier und da Biologen vor Ort oder so, die dann vielleicht auch schon älter sind als ich oder das schon davor gemacht haben. So, und es ist ja nicht so, dass wenn ich irgendwo in ein Gebiet reingehe, dass ich sage so, oh, jetzt suche ich mir irgendwie auf Google Maps irgendwie so, oh, da könnten Pferde sein, fahr da hin und lauf los. Sondern die ersten Male ist es ja schon so, dass ich einen Kontakt irgendwie vor Ort entweder schon von zu Hause aus herstelle oder wenn ich da bin, dass man sich dann durchfragt, du lernst halt auch Leute kennen. Häufig auch ältere Leute, die also wirklich ihr Leben da verbracht haben in der Gegend, so mit denen oder mit irgendwelchen Biologen oder Rangern gehst du denn rein, die zeigen dir dann auch das Gebiet und dann lernst du das erstmal kennen. Das ist für mich eben auch so ein wichtiger Prozess, dass du erstmal das ganze Ökosystem kennenlernst, natürlich auch weißt, wo sind Gefahrenstellen, wie kommst du wieder zurück. Wo kann das knifflig werden, gerade so für mich, der aus dem Norddeutschen kommt, so die ersten Jahre, wo es ein bisschen bergiger wurde, das ist dann ja auch, wie soll ich sagen, nicht ganz so gut einzuschätzen, wie für jemanden, der in den Bergen geboren wurde. Ne? So, wir hier an der Küste können vielleicht Ebbe und Flut besser einschätzen, aber so wie schnell sich das Wetter in den Bergen umstellen kann oder wenn die Schneeschmelze einsetzt, was das für Probleme geben kann, dass du dann wieder zurückkommst oder nicht oder solche Sachen. Da ist es eben schon gut, wenn du mit Leuten vor Ort bist und die wissen auch, wenn du, das ist allerdings recht selten, Leute hast, die sich dann auch intensiv für die Pferde oder überhaupt für die Pferde interessieren, die da leben. Für die meisten ist es einfach so, ach ja, ja, da sind dann auch noch irgendwie die Pferde, aber gibt ja dann schon mal irgendwie welche, die sagen, ja, und der ist schon irgendwie, den kenne ich schon 10 Jahre. So, und wenn das jetzt 10 Jahre her ist, dann weiß ich natürlich sehr genau, okay, ne, die müssen schon so zumindest 20 Jahre alt sein. Aber 20 Jahre ist in der Natur schon ein hohes Alter.
Ja.
Ja.
Und wenn du da auch verletzte Tiere siehst, also sag jetzt mal nicht der Beinbruch, dem man ja dann auch nicht mehr wirklich helfen kann, aber ich sag mal, die haben eine Wunde oder die haben irgendwas vielleicht dann doch mal aus so einer Rangelei mitgenommen. Wie regenerationsfähig sind die? Beobachtest du dann auch, dass sie vielleicht verschiedene Heilkräuter sich suchen?
Ja, also so diese kleinen Blessürchen, ich sag mal, wenn du jetzt so Junghengste hast, die miteinander kämpfen, da hast du ja manchmal ein bisschen Blut und sowas, das wird überhaupt gar nicht beachtet, würde ich sagen. Da gehen die auch nicht irgendwie los, dass sie irgendwie sich versuchen, um da arzneimäßig irgendwie was aufzunehmen. Also hätte ich jetzt so nicht. Das ist für die ganz normal, so eine kleine Schramme oder so. Das verheilt auch sehr, sehr gut. Also selbst wenn du das hast durch Wolfsangriffe manchmal, dass die an der Kehle oder an der Hinterhand so ein bisschen aufgerissen sind, wenn sie denn das überlebt haben, selbst die Sachen verheilen das sehr gut. Das dauert dann aber schon mehrere Monate, wenn das tiefere Wunden sind, dann fangen die auch an zu eitern und sowas. Aber letztendlich siehst du dann ja auch an den Narben der Pferde, an diesen typischen, okay, das waren halt so eine Raubtiernarben, so, wenn man die so bezeichnen will, aber selbst die verheilen wieder ganz gut. Also außer es ist wirklich von was rausgerissen. Was ich aber auch mal beobachtet habe, sogar gefilmt habe, du hast ja die Natur ist ja nicht immer ganz so wild, wie wir uns vorstellen oder im Film sehen. Hast du denn ja auch, dass das Straßen durchgehen, dass Autos fahren. So wie wir das hier ja auch haben mit unserem Wild. Wo wir denn Wildunfälle haben, dass Tiere angefahren werden. Das hast du natürlich auch mit Pferden. Ist übrigens auch für die ein viel größeres Problem als Raubtiere, zumindest in den Gebieten, wo du Straßenverkehr hast. Weil die Pferde ja auch gerne die Straßen oder die Pads, wenn das so Feldwege, Sandwege sind, nutzen, um auch nachts zu ziehen. Die machen sich das ja auch so einfach wie möglich. So, und wenn du da irgendwie so ein Feldweg oder so eine Landstraße hast, dann ziehen die da auch die Straßen nachts runter und fressen auch am Rand, weil das da teilweise feuchter ist und irgendwie frischere Pflanzen dann auch gerade im Frühjahr wachsen. So, und da habe ich es auch einmal gefilmt, da wurde ein junges Pferd auf einem Jährling angefahren vom Auto, war auch kräftig am Lahm, gebrochen war das Bein nicht und der ist dann losgezogen und hat Ilex gefressen. Nicht viel, also jetzt nicht so einen ganzen Busch, aber schon mehrere Blätter, ist dann da auch stehen geblieben über Nacht und hat dann immer mal wieder was gefressen, dann auch bis zum nächsten Morgen. Und dann ein paar Tage später lief der auch wieder einigermaßen rund. So, und das, obwohl ihm das fand ich an sich, also das ist ja erstmal schon mal eine spannende Geschichte, wenn du sowas beobachtest. Und dann aber auch noch interessant, das hat ihm kein altes oder erfahrenes Pferd gezeigt, sondern der ist von ganz alleine dahin gegangen. Und ich habe gedacht, so, ich bin jetzt hier schon, ich war da schon, ich glaube, 4 Wochen unterwegs an dem Gebiet. Dieser Busch wäre mir noch nie aufgefallen. So, und normalerweise, ich gucke ja schon so, was wächst da und sowas. So, aber das waren wirklich nur irgendwie so zwei kleine Sträucher, die da standen. Und da ist der also wirklich auch so 300, 400, 500 Meter von der Herde weg, dahin, hat ihn gefressen, ist da stehen geblieben. Dann ist seine Mutter dann irgendwann auch mit dahin gekommen und hat sich auch dahin gestellt. Also hat er sich von alleine gesucht. Und das finde ich dann schon spannend, wenn wir überlegen, okay, wie viel lernen die vom Fressverhalten von den Elterntieren? Und was ist wirklich Instinkt? Eine spannende Frage, die, glaube ich, sehr viel Zeit braucht, um das zu erforschen.
Aber wirklich auch eine hochinteressante Frage, ne? Also, dass das so, ja, ich
Aber
finde
ich
das
weiß nicht,
wirklich.
wie ihr, ja,
Ja.
jetzt,
Du?
oder du bist da, glaube ich, auch unterwegs im Bereich, denn auch mit Pflanzen und mit Therapie und arzneimäßig. Und wir machen es bei unseren Pferden zu Hause auch so, dass wir natürlich sehr viel angebaute Pflanzen haben, die Pferde sich selber suchen können, aber auch so verschiedene Stellen haben, wo wir auch getrocknete Kräuter geben, aber dann keine Mischung, sondern Einzelkräuter, wo wir dann auch beobachten können, dass das eine Pferd geht daran, das andere daran, das lassen sie ganz stehen oder davon wollen sie halt mehr haben, sodass die schon, würde ich sagen, möchte ich zumindest so interpretieren, einigermaßen wissen, was gut für sie ist und was nicht. Oder wie würdest du das deuten?
Das würde ich unterstreichen. Also das ist tatsächlich so, dass gerade je gesünder das Pferd aufgestellt ist, desto zielsicherer ist auch dieser Instinkt. Ich nehme mir dieses Kraut, weil ich das jetzt gerade für mich brauche. Es gibt wenige Pferde, die tatsächlich so auf dem Kopf stehen, sage ich jetzt mal, dass die tatsächlich alles in sich reinhauen würden, ob das jetzt gesund ist oder nicht, ne? Das ist aber selten. Also ich sage mal, jedes Pferd, das einigermaßen in der Reihe ist, kann sehr gut einschätzen, was es jetzt zu sich nehmen müsste, was es jetzt gerade braucht. Und von daher bist du da auf der absolut richtigen Spur. Ja.
Vielleicht geht da auch noch ganz gut rein, was man sehr, sehr stark beobachten kann im Herbst, dass die sehr viel Weide fressen. Also vom Baum, die Blätter und die Zweige. So, wo ja, wird ja gerne mal gesagt, das ist Aspirin so, aber es ist ja so ein, wirst du wahrscheinlich genauer oder besser erklären können, ist ja so eine Vorstufe, die dann im Körper erst umgewandelt wird. So, wo ich sage, so ja, im Herbst, gerade zu der Zeit, wo wir bei unseren Hausferien ja auch wieder so diese Hufrehe-Probleme und Stoffwechselprobleme haben, siehst du die halt vermehrt das Fressen. Im Sommer noch nicht so. Es geht wirklich im Herbst los, dass die sich da wirklich, also wirklich viel auch von fressen. Nicht nur ein paar Blätter so. Wo ich sage, okay, vielleicht kann das schon auch irgendwie auch damit mit reinhängen. Werden sie im Frühjahr da zum Beispiel nicht rangehen, aber da ja eben eine viel langsamere Gewöhnung an die Pflanzen haben und da eher dann auf Knospen gehen, auch auf Eichen gehen, die dann ja auch eine andere, aber vielleicht von der Auswirkung her ähnliche Wirkung haben, also dass sie das wieder reguliert kriegen, eben über solche Pflanzen, wo du ja bei vielen Pferdebesitzern immer hörst, so die Angst davor haben, wenn ihre Pferde was anderes als Gras fressen. Und ich habe eigentlich immer nur Angst, wenn ich Pferde sehe, die auf den Grasweiden stehen, die, weiß ich nicht, Silber im Wind hin und her wiegen und du weißt, da ist eh nur deutsches Weidelgras drauf und nein.
Absolut,
Oder wie
absolut.
siehst du das?
Doch, das ist schon so, ne? Also ich sag jetzt mal, je vielfältiger sich das Pferd ernähren kann, ne? Und je artenreicher, desto besser. Und viele Pferdebesitzer haben dann Angst, oh, das könnte jetzt was Giftiges sein, ne? Keine Frage. Da lohnt sich tatsächlich so, seine Pflanzenkenntnis aufzubauen und zu schauen, na, wie du schon sagst, ne? Im Frühjahr suchen die viele Bitterstoffe. Da sind die auch mal an der Eiche dran, ne? Da gucken die auch mal, was finde ich da schon an Löwenzahn und so weiter und so fort. Und Richtung Herbst geht es dann doch eher gerne mal Richtung Entgiftung. Dann haben wir dann die Weidenrinde zum Beispiel, ne? Also das ist schon so, man darf die gerne mal links und rechts snacken lassen. Das ist durchaus nicht ungesund. Gut, die wichtigsten Giftpflanzen sollte man im Idealfall kennen. Aber ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall auch mal links und rechts neben dem Gras zu schauen, was da noch so am Wachsen und Gedeihen ist. Auf jeden Fall. Ja. Marc, wenn du eine wichtige Nachricht hättest, die du so in unsere Pferdewelt streuen würdest, die die Welt unserer Pferde ein Stück weit besser machen könnte, was wäre das?
Eine Nachricht nur. Das ist ist, glaube ich, das, was viele sowieso machen und am liebsten machen würden, so viel Zeit mit denen zu verbringen wie möglich. Und dann auch nicht nur Zeit verbringen, um mit denen was zu machen, sondern auch zu gucken. Ja, mit denen zusammenzugucken, wie verhalten die sich, was wollen die mir vielleicht mitteilen und so, um so dann auch herauszufinden, was für meine Pferde vielleicht noch gut wäre, was denen vielleicht fehlt, was ich da besser machen könnte. Also, dass ich das verknüpfe einmal mit Wissen, was wir ja überall schon auch recht viel kriegen, aber dass ich eben auch nicht vergesse, nicht nur jetzt irgendwie mit irgendwas, was ich irgendwo vielleicht auch hier gehört habe, loszulaufen, sondern auch mich hinzusetzen und zu gucken, so finde ich das bei meinen Pferden wieder, macht das Sinn und da so, ich sag mal, das ist vielleicht ein bisschen überzogen formuliert, mit den Pferden zusammen zu überlegen, wie können wir das irgendwie wie machen, sondern aber dass ich da auch mehr hinhöre, was die Pferde sagen und das eben mit viel Zeit. Also Zeit wäre wirklich der Faktor, der sehr wichtig ist für unsere Pferde. Ja, und ich glaube, die meisten verbringen schon Pferdeleute so viel Zeit wie irgendwie möglich bei ihren Pferden und das ist auch genau der richtige Ansatz.
Das ist eine wunderschöne Nachricht und ich denke, es ist auch so wichtig. Uns selbst tut es ja auch gut, wenn wir uns wirklich auch mal die Zeit nehmen, ne? Die mit dem Pferd zu verbringen und nicht nur durch die Gegend zu stressen, sondern wirklich hinzusehen, was da los ist und was wir machen können und eine gute Zeit zusammen zu haben. Und das gibt mir wiederum auch so eine kleine Überleitung zu deiner Masterclass. Also sprich, alle Pferdemenschen, die sich im Pferdeverhalten, aber auch in der Kommunikation zum Pferd weiterbilden möchten, die sind da ganz gut aufgehoben. Und ihr findet Marc im Internet unter www.marc-lubetzky.de. Und Marc, ich danke dir total herzlich auch für dieses weitere Gespräch. Es war unfassbar kurzweilig. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass wir dich auch in Zukunft wieder einladen dürfen.
Gerne, jederzeit.
Das würde mich sehr freuen. Und ja, wenn auch dir dieses Interview gefallen hat, dann bleib doch an unserem Kanal dran und schalte auch das nächste Mal wieder ein. Auf dich warten hier ganz, ganz spannende Themen. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Svenja von Sano Animan.